Willkommen im Stadtlabor des Freien Radio Kassels, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, der Leerstand in Kassel. Und bei uns zu Gast ist Gabu Heindl, Architektin und Professorin an der Universität Kassel. Für Sie moderieren heute Erik Seitel und Marlena Multhaupt und an der Technik ist Klaus Scharke. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Guten Tag.
Wir würden gerne beginnen mit einer kleinen Vorstellung von Ihnen und vielleicht auch über Ihre Projekte an der Uni, die Sie jetzt zum Thema Leerstand machen.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Eben wie gesagt, danke für die nette Einmoderation. Gabu Heindl ist mein Name. Ich bin auch Architektin in Wien, habe dort ein Architektur- und Stadtplanungsbüro und habe jetzt seit 2022 an der Universität Kassel ASL Fachbereich Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung die Professur Bauwirtschaft und Projektentwicklung übernommen, die ich auch gerne Architektur statt Ökonomie bezeichne, weil es mir darum geht, dass tatsächlich ein Thema, wo ich glaube, dass die Architektur und aber wir alle, die wir in der Stadt wohnen, leben und damit zu tun haben, uns dringend damit beschäftigen müssen, nämlich mit Ökonomie, mit Wirtschaft, auch mit einem alternativen Wirtschaften, gerade was da, also in Hinblick soziale und ökologische Fragen, die so dringend im Raum stehen, betrifft. Ja, insofern sage ich manchmal, es ist auch eine Professur für Umbauwirtschaft und auch eine für eine Demokratisierung von Projektentwicklung.
Sie haben neulich eine Zahl rausgebracht, über 220.000 Quadratmetern sollen nach Ihren Berechnungen mindestens in Kassel leer stehen in über 300 Gebäuden. Das sind, wir haben es mal umgerechnet, über 30 Fußballfelder. Kann man sich vielleicht was darunter vorstellen? Welche Bedeutung hat diese Menge an Leerstand in einer Stadt von einer Größe wie Kassel?
Ja, also es klingt für eine sehr viel größere Stadt natürlich nicht sehr viel und gleichzeitig ist es für die Größe von Kassel, würde ich sagen, doch so viel, dass man eigentlich dringlich hier das Thema angehen sollte. Das hat auch hat mich sofort angeregt, als ich allein durch die Stadt gehen, und ich glaube, jeder, der sich das mal kurz vergewissert und ab jetzt durch die Stadt geht, wird, wenn man es im Blick hat und sozusagen sensibilisiert ist darauf, dann sieht man auch viel, viel mehr Leerstand, als man glauben würde. Es ist eine Kombination, die hier eine Dringlichkeit bedeutet. Die eine ist die, dass auch in Kassel und fast in allen unseren Städten es tatsächlich eine dringliche Wohnungsfrage gibt. Viele Menschen, wahrscheinlich viele, die jetzt hier auch zuhören, die wir hier am Tisch sitzen, eigentlich viel zu viel Geld zahlen dafür, dass sie wohnen dürfen oder wohnen können. Bis hin zu, dass wir auch in Kassel, ich habe dann nochmal nachrecherchiert, wenn das stimmt, in den letzten 10 Jahren die Zahl der obdachlosen Menschen verdreifacht sich hat. Das ist wirklich eine, könnte man sagen, eine Entwicklung in die absolut falsche Richtung. Eigentlich sollten wir in gut erschlossenen, gut situierten Städten natürlich danach trachten, dass überhaupt kein Mensch auf der Straße leben, schlafen muss. Also das heißt, wir haben eine perfide Situation, wo Menschen keine Wohnung haben und gleichzeitig bis hin zu, man könnte ein Foto machen von jemandem, der auf der Straße schlafen muss und gleichzeitig steht das Haus dahinter leer.
Wie kann es dann sein, dass es so viel Leerstand in Kassel gibt und ja auch in anderen Großstädten, aber trotzdem die Frage groß ist nach neuen Wohnungen und in Kassel sollen im Jahr im Schnitt 800 neue Wohnungen entstehen. Wie spielt das zusammen?
Das hat viel damit zu tun mit der Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren, wo städtischer Raum immer stärker zu einem Anlage, auch finanziellen, man könnte sagen, bis hin zu Spekulationsprodukt geworden ist, jedenfalls ein Finanzierungsmodell, auch ein Zwischenlagerungsmodell. Wir hatten jetzt nicht lange Zeit, wo Zinsen auf den Banken sehr niedrig waren. Das heißt, nicht nur Menschen wie Sie und ich, also ich nicht, ich habe jetzt kein Geld angelegt, aber viele Menschen, die ein bisschen mehr hatten, haben natürlich danach überlegt, wo das besser aufgehoben ist. Aber noch viel gravierender ist eigentlich wirklich großes Überschusskapital, das im Prinzip nach jeder großen Krise teilt sich die Welt immer wieder auf in noch stärker in Gewinner. Sozusagen dort, wo viel Geld hinfließt und sozusagen den Verlust der viele Menschen, die viel Geld verlieren. Das heißt, im Grunde sind die Städte zu Orten geworden, wo Geld angelegt worden ist, aber nicht mehr für Wohnraum oder für generell für städtischen Raum, der genutzt werden sollte, sondern der im Prinzip Teil eines Portfolios, eines Finanzportfolios ist, um die Firma weiter zu verkaufen, die Häuser weiter zu verkaufen etc. Das ist nicht in jeder Stadt so gravierend, vielleicht wie in London oder in Berlin oder in Hamburg, aber auch in Kassel findet Ähnliches statt. Das nächste ist, dass Leerstand, eine Wohnung, ein Haus, ein Gelände leer stehen zu lassen, eigentlich kaum was kostet. Und gleichzeitig, und das ist auch Teil unserer Arbeit, legen wir aber dar, dass es uns alle aber sehr viel kostet. Also das heißt, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft kostet Leerstand viel mehr als die Person, die eigentlich leer stehen lässt. Weil Sie müssen sich vorstellen, dass rund um jedes leerstehende Haus, rund um jeden leerstehenden Platz und so weiter, die gesamte Infrastruktur der Stadt ja ständig weiterfahren muss, herum, also der öffentliche Verkehr, die Straßen gepflegt, die Parks gepflegt etc. Und jeder Leerstand im Zentrum einer Stadt, eines städtischen Bereichs, der uns aber fehlt, zum Teil auch wieder erzwingt, dass man außerhalb an den Rändern weiter aufschließen muss, weiter Straßen bauen, weiter Grünflächen bebauen, dass wir ja alle nicht mögen, es kann ja nicht sein, dass wir das wollen. Ne? Wir wollen ja auch sozusagen unsere Naturräume schützen. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die geschehen ist über die letzten, das ist nicht von heute auf morgen passiert, und ich denke, es ist dringlich an der Zeit, und viele Städte reagieren ja auch schon darauf, Städte und auch natürlich Länder, es ist nicht alles nur auf kommunaler Ebene zu regeln, hier wirklich zu intervenieren. Und darauf zu achten, dass wir zwei Dinge zusammenbringen, nämlich die soziale Not, Wohnungen zu haben, und die ökologische Problematik, dass wir nicht weiter mehr auf der grünen Wiese bauen wollen. Und da ist nichts naheliegender und eigentlich nichts suffizienter, als allererstes schon gebauten Raum zu nutzen.
Wir steigen da noch gleich tiefer ein und gucken noch auf konkretere Gebäude auch. Zur Zahl nochmal, wie sind Sie vorgegangen? Wie haben Sie es geschafft, diese Leerstände zu identifizieren in der Stadt? Das ist sicherlich nicht ganz einfach zu wissen, ob jetzt ein Gebäude leer steht oder nicht. Was war da Ihre Methodik, Ihr Ansatz?
Also zuallererst, sowas macht man nicht alleine. Das heißt, grundsätzlich haben wir auch aufgegriffen, eine wunderbare Initiative von Studierenden der Uni Kassel, eben des ASL-Fachbereichs Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung, die sich schon über die letzten Semester, schon bevor ich da war.
Wie heißt die Initiative?
Die heißt Why So Empty. Ja? Und dieses Why So Empty ist natürlich ein schlagend treffender Begriff. Warum steht was leer? Warum ist es so leer hier? Und die hatten eigentlich schon begonnen, wirklich Eigeninitiative in Kassel die offensichtlichsten Leerstände zu dokumentieren, zu kartografieren, eine Karte anzulegen. Gleichzeitig, also als ich dann begonnen habe, hier zu unterrichten und mein Fachgebiet aufzubauen, gab es zudem auch noch eine Initiative von Aktivistinnen und Theatermacherinnen, die sich mit dem Leerstand Kassels und eigentlich auch tatsächlich mit Menschen, die ihre Wohnungen verloren hatten, um dann eigentlich nur zuzusehen, wie die Häuser weiter leer stehen, und haben daraus ein Theaterstück gemacht am Staatstheater Kassel, das hieß Leere Stadt. Und weil wir uns schon kannten und wussten von unseren gleichen Themen, haben wir da auch kollaboriert und also eben zusammengearbeitet und haben versprochen, dass wir im Rahmen dieser Theaterstücke, das war über ein paar Monate, dass wir von Theaterstück zu Theaterstück eigentlich informieren, wie viel Leerstand wir in dem Moment bereits aufgenommen dokumentieren konnten. Und das war natürlich ganz schön, dass im Prinzip die Menschen im Theater sitzen und gleichzeitig aus dem Theater heraus quasi wir angerufen werden und gefragt werden, sagt mal, was ist denn euer Forschungsstand? Das hat uns auch motiviert, natürlich da noch schneller ranzugehen und haben, um es ganz kurz zu fassen, schauen Sie, ich könnte lernen, dass Studierende Häuser erkennen, analysieren, abschätzen, wie groß die sind, dass wir über bauwirtschaftliche Themen sprechen, über die Fragen, was der Wert von Häusern ist und so weiter. Ich könnte das abstrakt machen oder ich kann es anhand von konkreter, sichtbarer Häuser machen. Und das haben wir im Grunde über wirklich Projektstudios, dort, wo wir gesagt haben, wir nehmen bestehende, offensichtlich und auch in den Nachrichten und in den Zeitungen als Leerstand artikuliert, als Leerstand skandalisierte Häuser und machen mit den Studierenden tatsächlich Alternativvorschläge und aber auch in großen Mengen von Studierenden bitten wir die Studierenden mal mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen und tatsächlich jeden Leerstand mal, der offensichtlich ist, festzuhalten, zu kartografieren und gleichzeitig daran zu üben, abzuschätzen, wie viel oberirdische Bruttogrundfläche ist das zum Beispiel.
Wir haben auch mal ausgerechnet, was diese 220.000 Quadratmetern für Wohnfläche hergeben würden. Also in Deutschland ist die durchschnittliche Wohnfläche 45 Quadratmeter pro Person. Das wären in Kassel dann also Raum für fast 5.000 Menschen. Nun ist das dieser ganze Leerstand, den Sie hier kartografiert haben, natürlich nicht nur Wohnungsleerstand. Können Sie uns sagen, was es denn noch so für andere Art Leerstände in Kassel gibt, die besonders auffällig sind?
Also zum einen kann man, das ist jetzt ganz wichtig, diese 22, wenn ich das kurz verfeinern darf, die 22.000 Bruttogeschossfläche oder Bruttogrundfläche kann man jetzt leider nicht, also nicht ganz 1:1 umrechnen. Wir haben, damit schließe ich das noch ab, und das war mir wichtig, eigentlich ist die Zahl viel höher. Diese 220.000, die wir jetzt gerade genannt haben, sind von uns in mehrfacher Hinsicht doppelt und dreifach geprüft und nachgerechnet, um hier auch sozusagen tatsächlich tragbare Zahlen zu haben. Wir haben aber viel mehr Leerstandserfassungen, die wir im Prinzip doppelt prüfen müssen. Wie machen wir diese Prüfung? Indem wir zum Beispiel den Leerstandsmelder, den es auch schon lange gibt, konsultieren und schauen, wie lange ist zum Beispiel ein Leerstand schon leer. Weil wir wollen ja nicht sprechen über das, was sich fluktuativer Leerstand nennt. Das kommt immer als Argument der Städte. Selbstverständlich braucht es einen gewissen Anteil an Leerstand. Ja, weil sonst könnten ja Sie oder ich gar nicht Wohnung suchen, wenn wir gerade eine bräuchten, wenn es gar nichts leer stehen würde. Aber, also jenseits von diesen wenigen Prozent, die es natürlich geben muss, steht viel, viel mehr strukturell, aber auch, und das ist dysfunktional und spekulativ leer, das sind sozusagen die technischen Begriffe. Ganz konkret sind das von alten Fabriken, von Industriegeländen, genauso in Bürogebäude, ganze Wohnhäuser, Villen. Kassel hat eine Menge an Villen, von denen auch ganze Villen leer stehen. Also ich war selbst erstaunt über die Bandbreite an Häusern. Und natürlich eignet sich nicht alles gleich für Wohnraum. Aber was wir gemacht haben, ist die 220.000, also diese große Zahl, die hier eine Bruttogrundfläche ist, die muss man dann auch umwandeln mit einem gewissen Prozentsatz, damit man auf eine realistische Wohnnutzfläche kommt. Insofern ist sozusagen, sind bei uns ein bisschen weniger Menschen unter, also finden Platz, aber ausreichend. Wir sagen auch für die nächsten 3 Jahre, die mal 800 Wohnungen Kassel unter Anführungszeichen irgendwie schaffen sollte, würde sagen nicht neu bauen, dafür ist eigentlich Platz schon hier. Nur ob man Zugang dazu hat, ich nehme an, dass wir das jetzt dann gleich diskutieren werden.
Sie sagen mindestens 220.000, die Zahl ist viel höher. Können Sie sagen, wie viel höher die sein könnte? Also was sind da Ihre, haben Sie da eine Spanne vielleicht aufgestellt? Können Sie eine obere Zahl noch nennen?
Also wir haben, wir sind jetzt gerade dabei, weitere 60.000 nochmal weiter zu prüfen. Wir haben in Summe, ehrlich gesagt, über 400 Objekte, die erfasst sind. Und gleich dazu gesagt, da geht es nicht darum, einzelne Wohnungen. Niemand von uns ist in irgendein Haus reingegangen und hat irgendwie ein Treppenhaus. Da geht es wirklich um im Stadtraum gehend offensichtlich erkennbarer Leerstand. Erdgeschosszonen, Geschäfte, die leer stehen, ganze Häuser, die leer stehen, Industrie oder auch Lagerhallen. Und natürlich kann man Lagerhallen nicht 1:1 zu Wohnraum umnutzen, aber das haben wir schon mit einbezogen in gewisse sozusagen Flächenschlüssel.
Nun gibt es ja einige Areale, die jetzt besonders bekannt sind in Kassel, also zum Beispiel das Salzmann-Areal oder das ehemalige Polizeipräsidium, die kennen viele. Welche leerstehenden Gebäude standen aber bisher noch gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit?
Also ich glaube, im Fokus der Öffentlichkeit war zuletzt auf jeden Fall zum Beispiel das Salzmann-Areal und das steht natürlich sehr deutlich dafür, dass ist ein wunderbares Beispiel eigentlich oder eigentlich trauriges Beispiel dafür, dass ein Areal, ein Gebäude, das mit dem so viele Menschen in Kassel was verbinden. Also ich habe jetzt, als wir das Studierendenprojekt ausgestellt haben, zum Beispiel hat jemand gesagt, boah, hinter diesem Fenster habe ich tanzen gelernt oder hinter diesem Fenster diese wunderschönen großen Fenster, die jetzt alle kaputt sind. Da finden sich sozusagen die Menschen in Kassel wieder in ihrer Geschichte, auch zu diesen Häusern. Wenn wir uns, also übers Rohrhaus wird da viel gesprochen, die Henschelhallen sind teils leer, teils werden die natürlich verwendet. nehmen wir das Fraunhofer alter Standort, das alte Arbeitsamt, richtig das Versorgungsamt. Es gibt so viele Häuser, die längst und viel öffentlich diskutiert wurden. Das ist ja auch alles kein Geheimnis und insofern ist es umso wichtiger, dass man sich strukturell fragt, wie kann das sein, dass diese Häuser so lange so leer stehen und gleichzeitig auch, warum hat sozusagen die Öffentlichkeit und auch damit sozusagen dann die Stadtplanung so wenig Möglichkeit, hier auch mit zu interagieren. Und ich denke, das ist eigentlich die Arbeit, die jetzt ansteht. Wichtig ist, das Allerwichtigste für Stadtplanung ist, dass die Menschen, also dass man wirklich auch das politische Mandat hat oder sozusagen die Vertretungs, dass die Leute sagen, bitte tut's was. Ja? Und dieses, dass die Leute das sagen, das ist eigentlich das, was unser Antrieb war, zu sagen, hey Leute, das ist nicht normal, so viel Leerstand. Es ist übrigens jetzt nicht Kassel-spezifisch. Es ist ein sehr typisches, fast in allen Städten gibt es so viel Leerstand im Moment. Aber wir müssen uns doch alle damit auseinandersetzen, also was man dagegen tun kann. Und das Allerwichtigste ist mal Wissen darum. Ja? Also wirklich ein Wissen und eine öffentliche Debatte darüber.
Mhm. Wissen darum, gibt es vielleicht Schwerpunkte in Kassel, Stadtteile, wo Sie sagen, da ist es besonders heftig, der Leerstand, da ist es besonders offensichtlich, der Leerstand? Oder die Innenstadt vielleicht auch als ein, das sind ja auch sicherlich, das sind ja auch einige Leerstände, ehemaliges Sinn-Kaufhaus gegenüber Ruru-Haus, stehen beide leer, direkt gegenüber. Gibt es da so Schwerpunkte, die Sie festgestellt haben?
Sie haben es jetzt gerade selbst gesagt, Sie haben jetzt gerade selbst extrem unterschiedliche Stadtteile genannt und das ist ja eigentlich das Bedauerliche, dass man nicht mal heute sagen kann, es ist, was früher schon der Fall war, konnte man eher, mal war es die Innenstadt, dann ist die wieder attraktiv geworden, dann waren es sozusagen die Ränder der Stadt. Im Moment ist es sehr, man würde fast sagen irrational, aber auch deswegen, weil es ein ganz klein bisschen natürlich Lagen derzeit in gut erschlossenen Städten relativ grundsätzlich gut sind. Ja, also es ist natürlich gut und gleichzeitig wird im Sinne von einer Ertragslückentheorie oftmals leer stehen gelassen, um zu warten, ob man nicht irgendwann, ob es den Punkt gibt, wo man mehr Profit machen kann, wenn man dann entwickelt. Und das heißt, man wartet ab, bis sozusagen die Ertragslücke, bis der Ertrag, der erwartet wird, besonders hoch ist. Und ich denke, jetzt stehen wir vor einem sozusagen auch Entscheidungsproblem oder wir müssen ein bisschen auch uns als Gesellschaft entscheiden, ist die Wohnungsfrage und damit eigentlich sozusagen die auch Pflicht und Verpflichtung der Öffentlichkeit und uns aller dafür zu sorgen und zu schauen, dass wirklich jeder Mensch mit angemessenem Wohnraum mitversorgt ist und den vorfinden kann, ist das wichtiger als die Freiheit, mit seinem Eigentum tun und lassen zu können, was man will. Und das ist im Prinzip jetzt, das steht im Raum. Diese Diskussion müssen wir führen.
Sie haben ja auch vorhin schon angedeutet, dass es ganz große Kosten einfach sind, die auf die Gesellschaft umgewichtet werden. Gibt es denn noch weitere Auswirkungen, die Leerstände so auf ihr Umfeld haben? Und vielleicht gibt es da auch Chancen, die das für die Stadtentwicklung bringt?
Also ich glaube, das kennt jeder, der an einem großen leerstehenden Haus vorbeigeht, dass das nicht lustig ist. Man geht doch lieber an einer Fassade vorbei oder an einem Geschäft vorbei. Das hat zu tun mit das, was quasi schon in der Stadtplanung, ich glaube Jane Jacobs ist vielleicht ein Begriff manchen Leuten, die Augen in der Straße. Wenn man an Geschäften vorbeigeht, dann weiß man, da ist jemand dahinter, da gibt es quasi eine lebendige Erdgeschosszone. Das ist ja alles schöner als zugeschlagene, also verschlagene Fenster, verriegelte Türen. Es gibt eine ganze Ästhetik. Also man hat ja geradezu ein Bild vor Augen, wenn man an Leerstand denkt, wie das aussieht. Ne? Das heißt, ein bewohntes Haus, ein genutzter Raum, eine genutzte Erdgeschosszone trägt so viel mehr bei, also trägt so viel bei zu einer guten, bis hin zur 15-Minuten-Stadt, zur Frage, muss ich an wie viel nicht benutzter Fläche muss ich vorbeigehen, bis dass ich endlich wieder was finde, wo ich interagieren kann. Gar keine Frage. Gleichzeitig, man muss ja auch an den Verkehr denken und. Ich habe es vorher schon genannt, je mehr sozusagen tatsächlich in guten Lagen leer steht, desto mehr fahren wir alle, ob mit der Straßenbahn oder mit den Autos, an diesen Flächen vorbei, um zu anderen Zielen zu kommen. Eine ökologisch sinnvolle, nachhaltige Entwicklung von Städten ist es, sozusagen die schon gebauten, gut erschlossenen zentralen Flächen zur Nutzbarkeit zu bringen.
Und damit kompakt zu bauen, 15 Minuten statt, also dass man innerhalb von 15 Minuten in seinem Umfeld, zu Fuß mit dem Fahrrad zum Beispiel, alles im täglichen Alltag irgendwie erreichen kann.
Genau. Und wenn wir jetzt auch noch wissen, wie viele zum Beispiel Kulturräume in Kassel in letzter Zeit ihren Ort verloren haben, Räume suchen, leistbare Räume suchen, dann wird es noch schwieriger, das zu akzeptieren, dass wir so viele Erdgeschossflächen zum Beispiel auch leer sehen und gleichzeitig finden die schönsten Initiativen, Kindergruppen, kulturelle Vereine und so weiter kaum den Raum, der dann bezahlbar ist. Und vor allem auch das sollte ja zentral sein. Ne? Also wenn es Räume sind, wo sich Menschen treffen sollen, dann wäre doch auch schön, wenn das nicht am Rand der Stadt ist.
Jetzt haben Sie ja mit Ihren Berechnungen, mit Ihren Kartierungen quasi eine Art Leerstandsregister erstellt. Kann man das so sagen?
Ist das haben wir erstellt. Allerdings haben wir, das ist vielleicht auch aufgefallen bei den öffentlichen Diskussionen und auch Präsentationen, dass wir die Adressen der einzelnen Leerstände nicht öffentlich gemacht haben.
Ja.
Das hat auch damit zu tun, zum einen, es interessiert uns auch nicht direkt, es geht uns um das System, um die Struktur. Und natürlich auch rechtlich gar nicht darum, da jetzt einzelne EigentümerInnen sichtbar zu machen, außer die übrigens, die schon längst in den Medien diskutiert wurden. Also ich glaube, da würde ja auch jeder Jurist sagen, das ist natürlich klar. Aber wir haben diese Daten, wir haben auch alle, wir haben sozusagen ein sehr, glaube ich, gutes, eine gute Grundlage, die wir auch gerade aufbereiten, damit sie auch sozusagen der Stadt zur Verfügung gestellt werden kann, damit eher strukturell, nicht wiederum an den einzelnen Beispielen entlang, was gemacht werden kann.
Mhm. Welche anderen Handlungsmöglichkeiten oder Maßnahmen haben denn die verschiedenen Akteure, also von der Stadtverwaltung oder Politik, über die Stadtplanungsakteure, über wer kann da mithelfen, wer kann da gegen diesen Leerstand vorgehen oder wer kann ihn wiederbeleben?
Also in Hessen, wir brauchen eigentlich eine Zusammenarbeit, würde ich sagen, zwischen Zivilgesellschaft, dass wir alle irgendwie auch wirklich im öffentlichen Diskurs klarstellen, dass wir eigentlich nicht akzeptieren sollten, dass wir durch halbleere Städte, mit allem, was wir schon gesagt haben. Ne? Das nächste ist, selbstverständlich ist es die Stadtpolitik und Stadtplanungsagenten, die dringlich da etwas in Angriff nehmen sollten. Das passiert auch. Es ist auch ein bisschen abhängig vom Land Hessen. Das Land Hessen zum Beispiel ist eigentlich zuständig dafür, dass Kassel hier auch als Stadt mehr Handlungsmacht zu geben. Das ist zum einen leider entkräftet worden, als 2004 das Zweckentfremdungsgesetz abgeschafft worden ist. Das war ein Gesetz, das gab es in Hessen schon.
Was hat das bedeutet?
Das Zweckentfremdungsgesetz ist recht einfach zu erklären. Wenn der Zweck einer Wohnung ist, dass jemand drin wohnen kann, dann wäre eine leere Wohnung irgendwie zweckentfremdet. Also sozusagen ein leerstehendes Haus, das keine Menschen in sich hat, ist grundsätzlich zweckentfremdet. Irgendwie könnte man sagen, Häuser brauchen Menschen und Menschen brauchen Häuser. Also das ist jetzt quasi, gehe ich kurz mal von der Gesetzeslage weg, aber das ist auch wirklich so. Also im Prinzip, ich glaube, das müssen wir nicht lange erklären, dass Menschen Häuser brauchen, um sich vor Witterung zu schützen und so weiter. Aber Häuser brauchen auch Menschen. Warum? Weil sozusagen leerstehende Häuser schneller verfallen. Menschen schützen Häuser, indem sie pflegen, drin sind, wer also heizen, rein durch dieses Präsentsein. Das Zweckentfremdungsgesetz, komme ich jetzt zurück darauf, wurde abgeschafft und es gibt viele Versuche und das wäre eigentlich jetzt der Moment, wo wir alle gemeinsam und natürlich auch die Stadt Kassel unterstützen können und wiederum Kassel mit Hessen, also mit dem Land Hessen und dort den Ministern entsprechend interagieren muss und sagen, wir brauchen eine Form, sei es dieses Gesetz oder was Ähnliches, das uns eigentlich unterstützt darin, dann entweder eine Leerstandsabgabe oder tatsächlich aktiver die Leerstandsnutzung forcieren zu können.
Jetzt ist ja aber das Eigentum geschützt in Deutschland, im Grundgesetz auch.
Ja.
Glauben Sie, da kann man gegen ankommen, gegen diesen hohen Stellenwert, den das Eigentum, das Privateigentum in Deutschland hat?
Wissen Sie, wie oft ich in den letzten 20, 30 Jahren in Österreich in Diskussionen war, wo alle gesagt haben, wow, es ist so toll, in Deutschland steht im Grundgesetz drin, Eigentum verpflichtet. Ja? Und dieser Satz, den würden sich manche Länder wünschen im Grundgesetz, weil er im Prinzip genau das aussagt. Das Eigentum ist geschützt, aber das Eigentum verpflichtet auch. Es gibt eine Pflicht von Eigentümerinnen, tatsächlich sich irgendwie in Bezug zu setzen zur Gesellschaft. Und wie ich gerade gesagt habe, ehrlich gesagt, wäre Eigentum sogar besser geschützt, wenn Menschen in diesem Eigentum drin wären, technisch. Ja? Weil das Haus dann wirklich eine bessere Grundlage hat, um dauerhaft gut, also sozusagen tatsächlich schlichte in seiner Haltbarkeit. Das heißt, man kann hier, das ist eine politische Diskussion, die wir führen müssen. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ja, es wird jetzt viele Menschen geben, die sagen, ich kann doch machen mit meinem Eigentum, was ich will. Wenn das aber tatsächlich eine Auswirkung hat, unmittelbar auf die Gesellschaft, dann ist das ja nichts anderes als, ich kann ja auch auf einem Grundstück nicht bauen, was ich will. Stadtplanung war immer schon eigentlich die Ausverhandlung, was auf Grundstücken passieren kann, damit das auch sozusagen im Gesamtverständnis der Stadt Sinn macht. Und nicht, wenn ich jetzt ein leeres Grundstück habe, kann ich nicht einfach einen riesen Turm draufsetzen. Mhm. Und das ist es im Prinzip. Stadtplanung hat die Pflicht, hier Regeln aufzustellen und einzugreifen, damit die gesamt sozusagen städtische Gesellschaft und dass die Stadt als solches für alle gut funktioniert.
Wir haben zu Beginn gesagt, dass diese Leerstände, Salzmann und so weiter jetzt da in den Fokus gerückt werden oder auch in der Presse ja sehr, sehr oft diskutiert wurden. Was Sie jetzt eben angesprochen haben, was es auf politischer Ebene braucht, ist das ein Thema in der Öffentlichkeit? Also sind Sie damit mal, oder was für eine Rückmeldung bekommen Sie aus der Politik zum Beispiel und aus der Öffentlichkeit, wenn Sie da drüber reden? Ist das ein bekanntes Thema?
Selbstverständlich, jeder Politiker oder jede quasi Stadträtin oder würde sozusagen selbstverständlich, das wäre ja absurd, wenn das nicht sichtbar wäre. Die Frage ist ja immer, daran glaube ich auch, dass es natürlich es braucht Druck aus der Zivilgesellschaft, es braucht ein öffentliches Verständnis dafür, dass sich hier Gewichtungen verschieben. Wenn wir eine Zeit hatten, wo sozusagen das Recht des Eigentums und damit auch die Möglichkeit, es scheinbar nicht notwendig war, mehr das Zweckentfremdungsgesetz zu haben, dann ist das verständlich. Zeiten ändern sich aber. Und wenn die Zeiten so sind, dass von jungen Menschen eigentlich fast jeder sagt, ich weiß nicht, wie ich selbstständig ohne Eltern Wohnung finden kann oder sonstiges, wenn es auch viele alte Menschen betrifft, Menschen, die grundsätzlich vielleicht ihren Wohnungsform ändern, also eine neue Wohnung finden müssen, dann hat sich ja hier etwas eindeutig verschoben. Und dann müssten wir, denke ich, politisch die Diskussion neu aufziehen. Und dann dem Punkt, glaube ich, sind wir.
Um nochmal auf Kassel so direkt zurückzukommen, die Documenta 15 hat ja sehr aktiv Leerstände genutzt, insbesondere im Kasseler Osten, also zum Beispiel die Hafenstraße 76 oder die St. Kunigundeskirche. Können solche Zwischennutzungen, ob kulturell oder anderweitig genutzte Aktionen dazu beitragen, dass solche Leerstände in öffentliches Bewusstsein gerückt werden und dann mehr bedacht werden? Und ist das eine Möglichkeit?
Ja, selbstverständlich ist es eine Möglichkeit. Es ist nur traurig, wenn dann danach die Situation nicht besser, sondern zum Teil noch schlechter ist oder eigentlich sich ins Gegenteil verkehrt, was ein ganz klein bisschen manchmal der Fall ist. Ich denke, es ist gut, dass diese Häuser und diese Gebäude jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Und selbst wenn es vielleicht jetzt auch aufzeigt, dass es so wenig Handhabbarkeit gibt, unterstützt das vielleicht dahingehend, dass wir sowohl von Bund als auch von Landesebene und damit und zusammen mit der kommunalen Ebene tatsächlich schauen, was gibt's für Instrumentenbündel, die man aktivieren kann, um hier, eigentlich geht es ja darum, wirklich eine Win-Win-Situation für alle herzustellen und letztlich auch für die Eigentümerinnen, die denen ihre Gebäude hier was bedeutet. Ehrlich gesagt, für die Eigentümer, die nicht mal wissen, wie ihr Haus ausschaut, auch das gibt's. Also es gibt natürlich große Konzerne, die die Häuser und Gebäude kaufen, weiterverkaufen. Davon hat manchmal jemand noch nicht mal das Haus gesehen. Da kann man schon auch, denke ich, noch mal kritischer rangehen und schauen, was hier möglich ist.
Gut, wir machen mal eine kurze Pause, ein bisschen Musik und hören uns gleich wieder.
Willkommen zurück aus der Pause. Nun gibt es das besagte Salzmann-Areal, das ist im Kasseler Bewusstsein da, das kennen viele Menschen. Stellen wir uns vor, in 30 Jahren ist da was passiert. Was könnten da für Nutzungen reinkommen? Welche Personen könnten sich da in ein paar Jahren schon aufhalten?
Also ehrlich gesagt, das finde ich jetzt, das kann ja vieles sein. Wir wollen ja in der Architektur nicht so sehr voraussagen, wer, sondern eher, was für Nutzungen können stattfinden und vor allem eigentlich auch, wie kommen wir dorthin. Und das haben wir ja tatsächlich durchgespielt mit Studierenden. Also eine Gruppe hat sich zum Beispiel dem Salzmann-Areal ganz konkret gewidmet. Und ich finde wirklich eine sehr kluge Antwort gegeben auf die vermeintliche Unmöglichkeit auch der Stadtplanung oder sozusagen zu interagieren mit der Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit der Investorinnen, quasi da das einfach stehen zu lassen.
Unmöglichkeit?
Also nee, eben nicht. Okay. Ich habe gesagt, sag ja vermeintlich. Ja, vermeintlich, ne? Ja. Grundsätzlich kann man jetzt natürlich sagen, okay, das gehört halt, wird gekauft, verkauft etc. Es gab ja den Moment, wo die Stadt Kassel tatsächlich auch kaufen hätte können. Das ist einmal vielleicht das Allerwichtigste, dass man mitnehmen muss, wenn es Momente gibt, dass eine Stadt Verantwortung übernehmen kann, ein Objekt, das gefährdet ist, auch zu akquirieren, dann ist das, wenn es leistbar ist, möglich. Ich komme gerade aus Opava an der tschechischen Grenze, habe einen wunderbaren Wettbewerb mitjuriert, wo die Stadt, und das muss man sich vorstellen, sogar im ehemaligen sozusagen sozialistischen Tschechien, endlich wieder den Mut gefunden hat, zu sagen, okay, es braucht öffentliche Interaktion, ein Haus gekauft, ein wunderschönes Geschäftshaus, das ebenfalls sozusagen das Schicksal, Leerstand, kaputt werden oder so weiter haben hätte können und entwickelt das jetzt selbst mit einem wunderbaren Wettbewerb, wir haben das gerade juriert. Das ist das eine. Das andere ist, okay, es gibt jetzt für die Zukunft, wenn es nicht das Salzmann-Areal ist, natürlich Möglichkeiten, dass überhaupt nur noch gewidmet wird auf Zeit, Vorkaufsrechte eingegliedert werden in die Widmungsstrukturen, damit die Stadt sich mehr Handhabe sichert, auf Dauer quasi in solchen Gebieten. Jetzt haben wir aber das Salzmann-Areal. Jetzt haben unsere Studierenden, das finde ich großartig, mal irgendwie analysiert, was das eigentlich an Kosten sind, die da entstehen, durch die absichtliche Verlotterung des Hauses. Ja? Also wenn man und eine fiktive Rechnung an den Eigentümer gestellt, der Stadt jetzt auch mit allen Infrastrukturmaßnahmen, die da ständig sozusagen rundherum fahren und eigentlich das Gelände auf allen Seiten weiter bedienen, obwohl da eigentlich nichts stattfindet. Das finde ich eine gute Maßnahme, um mal deutlich zu machen, hallo, natürlich ist das fiktiv, das ist jetzt in der Form noch keine gesetzliche Handhabe, aber wir können das schon öffentlich diskutieren. Manches ist manchmal recht, das andere ist wirklich moralisch, ethisch, wie gehe ich mit Dingen um? Und haben dann ein sehr schönes Konzept gemacht, zu sagen, okay, wenn es schwierig sein wird, dieses Gelände rein aus dem Stadthaushalt heraus zu kaufen, vielleicht gibt es sowas, kann man sagen, ach, wie fiktiv ist das denn? Aber wir kennen ja aus zum Beispiel aus unterschiedlichen Zeiten und auch Ländern sowas wie zum Beispiel Adopt a Highway, also so ein Adoptieren, gemeinsames Unterstützen durch Spenden beziehungsweise Finanzierungsmodelle, dass Gesellschaft gemeinsam sagt, okay, wir legen da Geld an und damit sanieren wir. Und die haben wunderschön Adopt a Window. Wenn wir uns quasi im Salzmann-Areal diese wunderschönen Fenster, ich habe sie vorher erwähnt, wo jeder irgendwie eine Erinnerung daran hat, wenn man sich vorstellen würde, wer immer kann aus der Kasseler Gesellschaft, da adoptiert so ein Fenster, repariert das und repariert mit dem Fenster das dahinter. Das mag jetzt wie eine kleine sozusagen ja träumerische Vision wirken, aber ich kenne viele Direktfinanzierungs- oder sozusagen Crowdfinancing-Modelle, wo das sehr wohl möglich ist und wo man im Prinzip eigentlich auch, und jetzt könnte man auch sagen, jetzt müsste man eigentlich berechnen, wie viel das Gelände im Moment wirklich wert ist, jetzt wo es schon so runtergekommen ist. Das heißt, wir brauchen natürlich auch eine bessere Evaluierung, dass nicht irgendwelche spekulativen Träumerpreise am Markt sozusagen durch die Gegend sich bewegen, sondern dass wir ein realistischeres Einschätzen des Werts des Geländes haben. Jetzt kann man immer noch sagen, warum, was ist, wenn der nicht verkauft? Das ist natürlich sozusagen das Grunddilemma, das im Moment gegeben ist. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir zusätzlich sowas wie Zweckentfremdungsgesetze und eine Gesetzeslage haben, wo klar wird, okay, das ist eindeutig zweckentfremdet, wenn ein Gelände so lange leer steht in einem gut erschlossenen Stadtgebiet. Und dann kann ich interagieren und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich auf das Zweckentfremdungsgesetz quasi, was kann ich da für Abgaben, Bußen, Strafen, Möglichkeiten, Interventionen. Und jetzt kann man sagen, der eine möchte das Wort Strafe nicht hören, verstehe ich. Wenn wir aber sowas nennen wie Abgabe oder eigentlich wirklich den Beitrag, den man zu leisten hat, damit die Stadt eigentlich weitere Infrastrukturleistungen überhaupt unternehmen kann, dafür genug Geld hat. Und da kommt, glaube ich, beim Salzmann-Areal würde da über die Zeit hinweg einiges zusammenkommen. Und dann wird man sehen, ob dann der Investor bleibt oder nicht sagt, irgendwann ist es mir auch zu teuer, dass ich das einfach so per Spaß stehen lasse.
Und wenn das nicht funktioniert so, gibt es da noch Mittel?
Naja, es gibt natürlich sehr, also historisch gesehen, das steht mir jetzt nicht an und zu als Professorin, hier also quasi auf diese Formen von, wir haben das aber also zu verweisen, die natürlich ehrlich gesagt historisch gesehen schon auch Best Practice Beispiele waren. In Wien gibt es zum Beispiel die Arena, das ist ein international gefeierter Club eines Schlachthofs, der wurde in den 70er Jahren besetzt, ist dann quasi legalisiert worden, ist aus der Besetzung heraus, ist heute für die Stadt Wien, die das dann legalisiert hat, ein total zentraler, wichtiger Ort, und ich glaube, es gibt in der Stadt Wien niemanden, der sich nicht freut, dass das damals geschützt worden ist. Das heißt, ich glaube, es braucht auch ein Umdenken, dass es zur Frage, wer hat eigentlich das Recht, darüber zu bestimmen, wie die Zukunft von Häusern ausschauen soll. Und wenn sich junge Menschen sagen, Leute, ich kann da gar nicht zuschauen, ich möchte eigentlich mitreden, dann verstehe ich gut, dass auch quasi wirklich aktivistischere Methoden Formen finden, um zu sagen, es ist eigentlich untragbar, dass diese Häuser leer stehen. Das heißt, es gibt auch Bezirks, gerade über sozusagen die näheren Umgebungen, doch Möglichkeiten, irgendwie Druck aufzubauen, um deutlich zu machen, das kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit rund um dieses umzäunte, leerstehende Areal herumgehen.
Wäre Enteignung, ich werfe es mal in den Raum, ist das im Gespräch bei solchen lang leerstehenden Gebäuden? Gibt es da Beispiele, wo man das vielleicht gemacht hat, auch im Ausland?
Also selbstverständlich ist Enteignung ist ein ganz normales, juristisch deklariertes Instrument der Stadtplanung. Ich sage ja oft, es wird bei Straßenbau, bei Infrastrukturbau viel leichter angewandt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das Recht auf Straße größer als das Recht auf Wohnung?
Also wo dann Landwirte zum Beispiel.
Also genau, ja. Wenn jetzt jemand sagt, okay, da muss eine Straße errichtet werden und da fehlt noch ein Stück, und dann wird sozusagen enteignet, heißt ja nichts anderes als ein bisschen unter dem Marktwert gekauft. Ne? Also das heißt ja gar nicht, dass da irgendjemandem irgendwas weggenommen wird, sondern dass es im Prinzip innerhalb des gesetzlichen Rahmens vereinbart wird, zu welchem Kaufpreis es aber der Öffentlichkeit zugeschrieben wird. Aber halt mit sozusagen dem Recht der Öffentlichkeit hier zu intervenieren. Das kann man ja nicht, da muss man ja einen guten Grund dafür nachweisen. Jetzt könnten wir, und das hat ja, da arbeiten ja viele Menschen daran, zu überlegen, inwieweit die Dringlichkeit der Wohnungskrise ein Grund ist, warum die Öffentlichkeit letztlich dieses Instrument anwenden sollte. Und insofern ist das etwas, das selbstverständlich viel diskutiert wird, auch logischerweise kontroversiell, weil wir auch das Problem haben, dass Menschen manchmal darunter noch irgendwie dieses Wegnehmen verstehen, was ja nicht der Fall ist, sondern es ist ja eben, wie gesagt, eine Transferleistung, wo es aber darum geht, dass die Öffentlichkeit sagt, es soll ein Raum sozusagen durch die Vergesellschaftung, durch dieses in die Öffentlichkeit kommen, damit auch wieder zur Verfügung stehen.
Sie haben die Arena in Wien angesprochen, als Best Practice Beispiel. Mhm. Gibt es andere, die Sie nennen können, wie man das geschafft hat, Leerstände lang?
Ja, gerne. Also ich habe selbst auch ein Architekturbüro und habe jetzt in der Zwischenzeit schon arbeite schon am dritten Projekt, wo im Grunde das eine ist ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt. Das Modell ist eigentlich ein deutsches Modell, das jetzt erst in Österreich losstartet. In Deutschland sind damit viele Leerstände und bestehende Häuser eigentlich gekauft worden, sozusagen aus dem Markt rausgekauft und über dieses Syndikatsmodell entwickelt für leistbares Wohnen arbeiten und gleichzeitig über eine Trägerstruktur wiederum dauerhaft dem Weiterverkauf und der Spekulation entzogen. Es sind gute Beispiele und zum Teil auch wirklich dahingehend, dass man auch dort über Direktkreditfinanzierungen es auch Menschen möglich gemacht hat, die jetzt gar nicht mit dem nötigen Kapital in das Projekt einsteigen, aber eigentlich über sozusagen die Kraft von vielen Leerstand zu reaktivieren und dann auch zu nutzen. Also von daher, es gibt verschiedenste Modelle, auch die Sicherung, also man kann ja umgekehrt wiederum sagen, gibt es verschiedene Initiativen, die wiederum sichern Grundstücke vor weiterem Verbauen. Das heißt, man muss ja auf beiden Seiten gleichzeitig aktiv werden. Das heißt, die ökologische Sicherung von nicht bebauten Grundstücken, während man eben in unterschiedlichster Form das Aktivieren von Leerstand dann entsprechend zu mobilisieren.
Gibt es noch andere, wo man jetzt sagen könnte, an anderen Ländern andere Möglichkeiten, andere gesetzliche Grundlagen
Doch,
vielleicht?
Oder? Ich kann zum Beispiel erwähnen, dass in Barcelona gab es einen ganzen Stadtteil, der sehr betroffen war von der Wohnungsnot. Viele damals Wohnungen und Wohnhäuser sind an die Banken zurückgegangen. Und dort haben Banken ganz lange Wohnraum leer stehen lassen. Und die Regierung rund um die Ada Colau da in Barcelona hat sich dann besonnen darauf, dass es eigentlich eine Gesetzeslage, auch dort ist es, glaube ich, Paragraph 15 katalanisches Gesetz, dass es möglich macht, der Stadt, wenn sozusagen das Argument der Wohnungsnot so groß ist, dass im Grunde diese Wohnungen zwangsangefordert werden konnten, also die Banken gezwungen, die Wohnungen tatsächlich zur Nutzung zu bringen.
Wenn man jetzt nochmal zurück auf Kassel schaut, das Polizeipräsidium ist ja nicht in der Hand eines privaten Eigentümers, sondern in der Hand des Landes. Welche Verantwortung hat denn da auch ein Bundesland oder eine Kommune in solchen Fällen?
Naja, riesig. Das ist gut, dass Sie das jetzt bringen, weil das Beispiel wollte ich schon. Es ist nicht nur das Polizeipräsidium. Wir haben uns Villen angeschaut, die in Landeseigentum sind. Das ist ja dramatisch, dass nicht mal dort, wo eigentlich es schon öffentliche Eigentümerinnenstruktur gibt, dass dort selbst Leerstand ist. Ja? Also das ist ja das Leichteste, da müsste ja auf jeden Fall eine Stadt ansetzen, weil wie soll man denn ein gutes Beispiel für private Eigentümer abgeben, wenn man es nicht mal schafft, auf der eigenen sozusagen öffentlichen Seite hier wirklich gut tätig zu werden. Polizeipräsidium ist ein super Beispiel, wo es ja nicht nur darum geht, dass das Wunder an sich sozusagen interessante Haus, das ja eine Geschichte hat, aber auch natürlich einen Charakter als Gebäude, aber als Geschichte in Bezug auf die Nazizeit natürlich eine noch viel wichtigere Auseinandersetzung mit sich bringt, dass man das auf gar keinen Fall einfach nur verkauft und zu Luxuswohnungen umbaut, sondern hier sich damit auseinandersetzt, was kann da für eine weitere öffentliche oder teilöffentliche Nutzung rein und wie kann man auch mit dem Zellentrakt und mit der Geschichte da entsprechend der sozusagen der Verantwortung, die man da nach wie vor auch mit hat, dem gerecht zu werden.
Und nun kann man sich also nicht auf InvestorInnen verlassen, dass sie sich um den Leerstand kümmern, und man kann sich nicht auf das Land verlassen, dass es sich um Leerstand kümmert. Welche verschiedenen Arten von Eigentümerzusammenschlüssen, also zum Beispiel Genossenschaften oder halt Mietshäuser-Syndikate, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten von Privatmenschen einfach aktiv zu werden?
Es ist wirklich interessant, dass ich seit dieser Leerstandsforschung ganz viel angeschrieben werde von Menschen, die entweder wirklich in ihrer Nachbarschaft Leerstand sehen und sagen, kann ich da was tun, aber auch von Menschen, die sagen, ich habe selbst sowas, wo soll ich hin damit? Ja? Und ich glaube, es braucht ganz dringend, und da werden wir auch dran arbeiten, einfache Strukturen, wo Menschen wirklich sagen können, mich belastet auch Eigentum, manchmal belastet Eigentum auch, ne? Ich habe so ein Haus, das muss ich immer vermieten, ich weiß nicht, wer dann da einzieht und oder sozusagen, es ist ja auch einiges an Arbeit. Gibt es Möglichkeiten, dass diese Häuser irgendwo in Genossenschaften übergeführt werden können, in Dachverbände, wo man sagt, man sichert damit auch über die Häuser gegenseitig sich ab, gegen Verluste, dann kann man auch dauerhaft leistbare Mieten dort einziehen. Und das wäre ja wichtig, die Eigentümer und Eigentümerinnen, die sich da sozusagen mit eingliedern, die sollen natürlich auch ihre Sicherheit behalten. In Wirklichkeit geht es ja darum, dass es wird uns ja suggeriert, dass nur Eigentum uns Sicherheit bringt, ne? Oder vor allem Privateigentum. Und das, was wir gerne machen möchten, auch im Fachgebiet und mit unserer Forschung und Arbeit und auch ich selbst quasi als Architektin mit meinen Projekten, ist Projekte darzustellen, dass es gute Beispiele gibt, die es möglich machen, dass Menschen Sicherheit im Wohnraum haben, auch obwohl es kein Privatwohneigentum ist, sondern ein gemeinschaftliches Eigentum. Ne? Eine Form von sozialem Eigentum, Gemeinschaftseigentum, kollektivem Eigentum, wo ich im Prinzip noch sicherer bin, weil ich gar nicht quasi darauf angewiesen bin, dass ich selbst das Eigentum halten kann oder die Schulden abzahlen, sondern dass wir das gemeinsam machen.
Wir sind kurz am Ende der Sendung. Mhm. Ich möchte mal gerne fragen, wie geht's jetzt weiter bei Ihren Projekten, bei Ihrer Forschung, bei dem Leerstandsthema?
Also das Leerstandsthema wir bereiten gerade einen Bericht vor. Dieser Bericht soll auch eben der Stadt Kassel zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen, dass, also es gibt quasi Anfragen aus Frankfurt, aus unterschiedlichen Städten, auch in Hessen, auch über die hessischen Grenzen hinweg, dass man sich vernetzt, dass verschiedene Städte eigentlich Formen entwickeln, wie sie selbst auch Leerstand zum einen tatsächlich darstellen können, mal ein Wissen darüber generieren, wie viel es gibt und damit eigentlich auch sowas wie in städtischer Allianz gemeinsam mehr deutlich zu machen, dass es wirklich ein Problem der Städte ist und dass es natürlich viel mehr aktive Stadtplanungsverwaltungsmenschen gibt, aber natürlich auch aus der Politik, die sehr gerne was machen wollten, aber dafür auch den politischen Rückhalt und auch natürlich die Unterstützung der Bevölkerung selbst brauchen.
Ja, wir haben es gehört, Leerstand zum einen ein Problem wegen solchen prominenten Gebäuden wie Salzmann, ehemaliges Polizeipräsidium, prominente Gebäude, die leer stehen, die Landschaft, man kann sagen, verschandeln. Auf der anderen Seite aber auch, wenn man sich Zahlen anguckt, was für Wohnraum benötigt wird, was man damit machen kann. Danke, Gabo Heindl, für das tolle Gespräch. Wir verabschieden uns und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke an Sie. Das war schön, dass mal unsere Ergebnisse darstellen zu können. Herzlichen Dank.